Berlin.
Hauptstadt-Podcast Classics. Ich habe mir gedacht, warum sollen die Leute nicht wieder gehört werden, die ich schon interviewt habe? Denn bei über 100 geführten Interviews, da muss man ganz schön weit runterscrollen in seiner Podcast-App des Vertrauens, um alle Podcasts irgendwie mal anzuhören. Deshalb habe ich mir gedacht, in nächster Zeit werde ich quasi alte Folgen wieder neu verwerten und euch zur Verfügung stellen. Und hiermit sind die Hauptstadt-Podcast Classics geboren. Viel Spaß dabei. Und heute zu Gast Mina Zander. Ja, Mina Zander ist eine deutsche Schauspielerin, die ihr höchstwahrscheinlich aus den Filmen wie Maria, ihm schmeckt's nicht mit Christian Ulm, Männerherzen mit Til Schweiger, aus der internationalen Netflix-Serie Berlin Station und so weiter kennt. Und ja, Mina war zu Gast hier bei uns im Hauptstadt-Podcast-Studio und der Erik und ich, wir haben sie ausgequetscht wie eine Zitrone über ihren Werdegang, wie sie zum Schauspiel gekommen ist. Und dann gibt's da noch ein, zwei andere Herzensthemen, die sie uns berichtet hat. Ja, und schwuppsiwupps war schon irgendwie eine knappe Stunde vorbei. Auf jeden Fall, wer sich für das Thema Schauspiel interessiert und wer einfach eine super sympathische deutsche Frau live und in Farbe hören will, der sollte sich die Folge unbedingt anhören. Also viel Spaß. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hat es gedacht, auch echte Berliner Schnauzen.
Ich glaub, ich werd bekloppt. Dit muss ich mir jetzt mal geben.
Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Herzlich willkommen zum Hauptstadt Podcast. Heute zu Gast ist Mina Zander. Mina Zander ist deutsche Schauspielerin und ich kenne sie persönlich aus Kinofilmen wie Maria schmeckt's nicht, von Männerherzen, von Netflix-Serien wie Berlin Station. Auf jeden Fall bin ich ziemlich aufgeregt. Ich weiß, das sagt man eigentlich vor dem Mikrofon nicht, aber ja, ich bin's. Und ja, mit mir dabei ist der
Erik.
Der gut gestylte Erik, muss man dazu sagen. Und ja, herzlich willkommen, Mina.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Es war eine weitere Anreise für dich, oder? Du bist jetzt hier im tiefsten Osten quasi, Grenze zu Friedrichshain. Wie lange bist du hergefahren?
Ziemlich genau eine Stunde. Aber jetzt ist natürlich dadurch Lockdown und Ferien sehr gut, die Straßenverhältnisse. Von daher war ich ganz erstaunt, dass ich nach einer Stunde schon hier im Parkplatz gefunden hatte.
Ja. Aber gut, Mina, Hauptstadt-Podcast ist ja in Berlin. Du lebst in Berlin. Mhm. Mina, was gefällt dir an Berlin ganz besonders gut? Und was gefällt dir überhaupt gar nicht? Was geht dir auf dem Senkel?
Also, was mir total gut gefällt, es ist einfach die größte Stadt, es ist die Hauptstadt von Deutschland. Berlin hat, glaube ich, einfach auch international ein Gesicht und ich mag das, dort zu sein, wo viel passiert. Ich mag es aber gleichzeitig auch, am Rande von dem Ort zu sein, wo viel passiert, und deswegen wohne ich auch am Stadtrand. Und diese Mischung finde ich hier total toll, dass es das gibt, dass ich im Grunde innerhalb von 20 Minuten quasi auf einem Dorf leben kann, das noch Berlin heißt, und dann aber gleichzeitig hier mit euch den Hauptstadt-Podcast aufnehmen kann.
Hast du heute auch Kühe gesehen?
Nee, weißt du, unsere Kühe stehen nicht mehr da, also nicht unsere persönlichen. Genau, bei uns standen Kühe immer an einer bestimmten Stelle und die stehen jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr da. Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was mit denen passiert ist.
Kurze Zwischenfrage. Kennst du, also wir kommen ja vom Dorf, wir kennen Kühe schubsen. Kennst du das?
Nein.
Kühe sollen im Stehen schlafen.
Ach so, oh nein, die armen Kühe.
Und ich habe es nie gemacht, aber das ist immer so ein Running Gag gewesen. Da gehst du nachts auf eine Koppel und schubst dann die Kühe um.
Ach so, ja nee, ich bin ja so ein richtig olles Kölner Stadtkind. Also ich komme richtig aus Köln-Innenstadt. Und das ist wiederum auch etwas, was ich ein bisschen vermisse. Die herzliche Art der Kölner. Klischee, aber ist schon was dran, finde ich. Aber inzwischen, mein Gott, ich wohne hier seit 17 Jahren bald. Also von daher bin ich auch nicht mehr so, dass ich, wenn ich in Köln bin, das Gefühl habe, hier gehöre ich eigentlich hin. Überhaupt nicht. Nee.
Also ich, ja, Köln, ich weiß nicht, Erik, hast du eine Verbindung zu Köln?
Nee, gar nicht. Also
war zwei, dreimal im Basketballcamp da. Lange her. Ja. Aber das war's auch.
Also ich war bisher immer nur auf Messen in Köln, dann habe ich nur das Messegelände gesehen und dann gibt's da so eine Art Brauhaus und auch am Bahnhof, dann habe ich mir da eine Haxe geholt und ein Bier getrunken, aber mehr habe ich auch von Köln wirklich noch nicht gesehen.
Ja.
Schade, oder?
Ach ja, also ich glaube, die Stadt als solche ist vielleicht gar nicht so sehenswert im Sinne von schön, aber es gibt schon versteckte Schätze einfach aus der Römerzeit. Gibt es da wirklich also Museen und Stellen, die es sich, wie ich finde, lohnt zu besichtigen, den Dom natürlich. Aber ansonsten ist es mehr das Gefühl, das Miteinander mit den Leuten, was mir da sehr gut gefällt. Und natürlich habe ich da immer noch alte Freunde und so, ja.
Die sich an die Mina erinnern, die jetzt irgendwie in der großen, weiten Welt erfolgreich geworden ist als Schauspielerin.
Ach ja, also bei uns war das nichts Besonderes, muss man sagen, weil auf der Schule, wo ich war, also das Gymnasium, gar nicht mal Schauspielschule, wo ich war, da sind, glaube ich, 5 oder 6 Schauspieler allein in meiner Generation daraus hervorgegangen.
Okay.
Weil das war eben so eine musikaffine Schule, auch angeschlossen an die Musikhochschule Köln, die Ballettakademie. Ich war früher auf der Ballettakademie. Es war jetzt nicht so, boah, du gehst jetzt zum Film, sondern ach so, du gehst auch zum Film.
Okay.
Eher so. Ja.
Also, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Da kannst du eigentlich mal einsteigen, sag mal, wie du ja dazu gekommen bist, was du jetzt machst, was jetzt irgendwie, ist ja quasi dein Herzensberuf, oder?
Auf jeden Fall, ja. Im Prinzip so, wie ich jetzt gerade angedeutet habe. Also gut, man muss noch ein bisschen weiter zurückgehen, weil ich wollte Schauspielerin werden schon seit ich 10 war ungefähr und war damals eben so ein Ballettmädchen, bin dann auf die Ballettakademie gegangen und wusste aber immer, ich mache erst Ballett und dann mache ich Schauspiel. Und dann wurde mir irgendwann dieser Druck, der körperliche, einfach zu groß. Und dann habe ich gedacht, ach, mache ich doch jetzt gleich Schauspiel. Und hatte das Glück, dass in meiner Klasse ein Mädchen war, deren Eltern ein Theater hatten und die selbst auch schon den Film mitgespielt hatte, bei einer Kinderagentur war.
Mhm.
Und die hat mich mitgezogen. Und das war Katharina Schüttler, und die ja jetzt auch sehr erfolgreich ist. Und dadurch hatte ich im Prinzip die Chance, vorzusprechen bei der Kinderagentur und auch Theater zu spielen bei ihren Eltern mit 14 Jahren
schon. Also Vitamin B.
Ja,
ist ja vor allen Dingen in der Kindheit wichtig, ne? Vitamin C, B.
Genau, ich hatte auch, ja, wenn du so willst, natürlich hast du total recht, ja, 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 auf jeden Fall.
Wenn ich daran denke, Schauspieler zu werden, denke ich so an The Big Bang Theory, die Penny, die da nach Hollywood geht und sagt, okay, ich werde jetzt Schauspielerin und kellnert ihr Leben lang, in Anführungsstrichen.
Mhm.
Und ich war selbst in L.A. auch für ein paar Wochen, war am Couchsurfing unterwegs, hat echt Spaß gemacht, aber ich habe so viele Leute getroffen, deren Traum es wirklich war, Schauspieler zu werden, aber sie lagen dann halt irgendwo auf dem Fußboden, haben nachts da geschlafen, um halt einfach sich das zu erfüllen. Also bei dir klingt es nach dem klassischen Weg, bei dem anderen so vielleicht nach dem Quereinsteiger. Wie könnte das heute aussehen, Schauspielerin, Schauspieler zu werden?
Also ich glaube, in Amerika Schauspieler zu werden, ist wirklich noch mal ein Zacken härter, weil so viel Konkurrenz da ist und weil die Branche einfach, glaube ich, auch noch viel mehr als in Deutschland ungeschriebene Gesetze gelten, die du auch erstmal verstehen und kennen musst.
In Amerika.
Da hat man natürlich jetzt als Deutscher, wenn du jetzt sagst, Berlin Station, Netflix-Serie, das ist so ein bisschen den Idiotenbonus, ne? Du gehst dahin, weißt von nichts, musst dich auch an nichts halten. Das ist irgendwie, also, naja, an nichts nicht, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich meine, ja. Ich musste jetzt nicht irgendwie so.
Wo wurde das aufgenommen? Entschuldigung.
Das wurde, also wir haben die ersten 2 Staffeln haben wir in Berlin gedreht und die dritte und letzte in Budapest. Und irgendwo an. Ach so, und wir waren auch in Kroatien, haben wir auch noch gedreht. Genau, also wie es jetzt aussehen könnte, der wirklich klassische Weg ist ja sogar noch mal ein bisschen anders als meiner. Der wäre, auf eine Schauspielschule zu gehen, also vorzusprechen, klassische Rollen zu erarbeiten. Da kann man auf den Homepages von den staatlichen Schauspielschulen genau sehen, was die wollen. Die wollen meistens, also seinerzeit, sag ich mal, eine klassische Rolle, eine moderne und ich glaube eine dritte, die man sich aussuchen kann, und ein Lied. Und vorzusprechen, auf die Schauspielschule zu gehen und dort dann ja, danach ans Theater zu gehen oder im Filmgeschäft versuchen, Fuß zu fassen, weil es gibt durchaus auch Casting-Agenten, also Caster, die sich die Intendanten vorsprechen von den Schauspielschulen angucken, so dass sie sagen, oh, der ist spannend, ach, da habe ich doch ein Projekt, kleine Rolle XY.
Ja.
Der Quereinsteigerweg heutzutage ist, glaube ich, klar, du kannst
YouTube, Instagram?
Ja, also Instagram, klar, ist auf jeden Fall bestimmt ein Weg. Ich habe, wo wir gerade so off the record schon über Clubhouse gesprochen haben, da das einzige Gespräch zugegebenermaßen, was ich wirklich mir von fast Anfang bis fast Ende angehört hatte, war eins von Redakteuren, die aber nicht im fiktionalen Bereich arbeiten, die darüber redeten, ja, wir müssen mehr diese Instagram-Leute in den Filmbereich holen. Und dann sagt aber einer, der aus dem Filmbereich war, ja, Leute, aber das hat ja nicht funktioniert, das haben wir jetzt schon ein paar Mal versucht. Das muss ja irgendwie schon gelernt sein und muss ja schon irgendwie gekonnt sein. Also eine gute Ausstrahlung auf einem Foto heißt noch lange nicht, dass du beim Film gut wirkst und umgekehrt. Also
Das würde ich, glaube ich, auch unterstreichen. Also das ist ja mal, was wir hier so in unserem Alltag machen, da schlagen sich wirklich gelernte Grafikdesigner und keine Ahnung was oder gelernte Tontechniker, zum Beispiel jetzt bei so einem Podcast, auch wahrscheinlich die Hände über den Kopf, weil wir einfach machen und okay, im Endeffekt klappt's, aber also als Schauspieler, glaube ich, brauchst du ein wirklich krasses Grundwerkzeug auch.
Ich glaube, es ist schon die Schönheit und Chance dieser Zeit jetzt mit der ganzen Digitalisierung, dass jeder die Möglichkeit hat, etwas auf die Beine zu stellen. Und Perfektionismus ist ja irgendwie auch eine blöde Sache. Und ich finde es total gut, rauszugehen, weil dann ihr habt ja eine andere Qualität. Das ist vielleicht, also ich finde, für mich sieht es schon professionell aus, aber das wisst ihr besser. Ja, eben. Also vielleicht ist aber XY noch nicht auf dem Maximallevel, kann ich nicht beurteilen. Das heißt, ich habe nur das aufgenommen, was du sagst. Aber trotzdem habt ihr was anderes, was ihr teilen möchtet, was ihr sharen möchtet. Und das hat dann eine Qualität, die einfach die gesehen und gehört werden möchte. Und ich finde, das ist tatsächlich die Chance auch dieser Zeit und genauso auch bei Leuten. Es gibt coole Leute, die machen halt, ja, dann, und das wäre jetzt auch mein Tipp, wie man das selbst auf die Beine stellt, dass man einfach ein Video aufnimmt, vielleicht aus einem Film, der vielleicht nicht allzu bekannt ist, eine Szene sich nimmt, meistens, manche Drehbücher kriegt man auch online, oder aus einem Theaterstück und die mit jemandem, der auch schauspielen kann, aufzunehmen und sich vorzustellen und das möglichst originell zu machen, ohne sich jetzt irgendwie, ja, möchte gern originell, aber einfach, dass man das Gefühl hat, da stellt sich jemand vor. Und das zu Agenturen zu schicken, zu Castern zu schicken, das würde ich jetzt auch. Und natürlich kann man auch seine eigene YouTube-Sketche machen oder wie auch immer. Mhm. Also da hast du natürlich auf jeden Fall viele Möglichkeiten.
Und würdest du sagen, also vom Alter her, weil irgendwann hatte ich mal so eine Midlife-Crisis mit Mitte 20.
Oh Gott, die hatte ich auch mit 25. Ich bin rückblickend völliger Irrsinn. Aber okay.
Und ich dachte so, und ich habe dann irgendwie, ich glaube, der Film hieß Go West, den hatte ich gesehen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ich war einfach fasziniert von diesen Nachwuchsschauspielern. Mhm. Und ich dachte mir, mein Zug ist schon sowas von abgefahren, weil ich aber viel zu spät dran bin. Ich habe mir die Vitas durchgelesen. Die waren auf Schauspielschulen, die haben irgendwie ihr ganzes Leben ausgerichtet und ich habe einfach nie diesen Schritt gewagt und wäre wahrscheinlich glücklich gescheitert. Aber was denkst du, gibt es da ein Einstiegsalter, was du empfehlen würdest? Hey, so früh wie möglich wahrscheinlich?
Ja, jein. Also ich habe ja super früh angefangen mit Theaterspielen, war ich 14, die ersten Drehs war ich 14 oder 15. Das waren winzig kleine Rollen. Aber manchmal denke ich schon im Nachhinein, du zeigst so viel in dem Alter schon, wo du eigentlich noch gar nicht weißt, was du tust. Und das kann cool sein, aber wenn du natürlich in Formaten dich zeigst, die dich nicht im besten Licht zeigen oder so, dann hast du natürlich irgendwo auch was hergestellt oder hast was gezeigt, woran die Leute dich messen. Und das ist vielleicht gar nicht das, was du eigentlich konntest. Weißt du, was ich meine? Also deswegen, klar, der klassische Weg über Schauspielschulen gibt dir schon die Möglichkeit, dich erstmal auszuprobieren. Da bist du zwar keine 15, sondern eher 25. Mhm. Aber ich finde das eigentlich ganz gut. Ich finde, also ich glaube ja, es lösen sich ja gerade, also ich mache jetzt mal einen Riesen.
Ja.
Es lösen sich ja gerade so viele festgeglaubte Konzepte auf. Also jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, gestern hat sich die Süddeutsche Magazin, gibt's heute irgendwie ein Gruppenouting von Schauspielern.
Gruppenouting.
Genau, okay. Genau. Also irgendwie 185. Und ich finde das so großartig. Hm. Und ich merke, gerade gibt es, also gerade verschwimmen so diese Gesetze, wo man glaubte, so ist die Welt, ja? Die Welt ist so. Und auch das bisschen Alltagsrassismus ist doch kein Rassismus. Also alles wird so in Frage gestellt. Und ich glaube, was auch irgendwann in Frage gestellt wird, wird dieser Druck mit dem Alter, weil wir werden immer älter, wir bleiben tendenziell gesünder. Also ich glaube, diese ganzen Konzepte, deswegen würde ich mich, Bogen zu Ende, würde ich mich gar nicht zu sehr stressen, was das Alter angeht. Also ich habe eine Bekannte, die hat mit Anfang 40 jetzt beschlossen, sie will noch Schauspielerin werden. Klar, jetzt kurz vor der Pandemie war jetzt kein idealer Zeitpunkt. Und ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich finde eigentlich die Einstellung super, zu sagen, ich versuche das.
Vielleicht kannst du ja auch ein paar Vitamin-Tabletten geben.
Ich habe schon ein bisschen geguckt, dass man halt sagt. Also was natürlich, und das ist auch das, was ich jedem raten würde, zeig was von dir, zeig, wie du spielst. Sag nicht, oh, ich habe geile Fotos und ich will das und ich glaube, ich bin dazu berufen, sondern zeig, was du kannst. Mhm. Weil wollen ist immer die Frage, willst du das wirklich oder willst du die Idee davon? Mhm. Also willst du wirklich dich dahinstellen emotional nackt machen? Ja. Willst du wirklich nicht wissen, wie es weitergeht in deinem Leben und sofort, weiß ich nicht, zwei Wochen später irgendwie nach München für zwei Monate? Also willst du das wirklich? Mhm. Oder willst du einfach nur das, was du damit verbindest? Nämlich, ah cool, ich mach was gesehen wird. Ah cool, da kriege ich Geld. So. Und das ist, glaube ich, auch was. Deswegen nehmt was auf.
Hast du dir da schon vorab Gedanken, also wenn du sagst es jetzt als erfahrener Hase quasi oder Häsin, hast du dir damals schon Gedanken darüber gemacht, okay, was kommt denn alles mit diesem Ding, was ich jetzt, wofür ich gerade alles gebe, oder war das eher so, das hast du nachher nur erfahren, dass es eine falsche Wertevorstellung eigentlich ist für viele, die diesen Schauspielberuf ausüben wollen?
Also ich glaube, als ich beschlossen habe, Schauspielerin zu werden, war ich 9 oder 10. Und damals war so eine Fernsehserie im ZDF, glaube ich, die hieß Anna. Und da hat die Hauptdarstellerin eine Autobiografie geschrieben. Und in der Autobiografie stand unheimlich viel über ihren Werdegang. Sie war eigentlich Tänzerin, wurde dann Schauspielerin. Und irgendwann war das Thema, dass sie so viel Geld dadurch verdient hat. Und für mich war das, oder ich war vielleicht 11 oder 12, ich gelesen habe, ich wusste nicht, dass man überhaupt Geld verdient. Also dieser Teil war nie für mich irgendwie Teil des Faszinosums, Schauspieler zu sein. Mhm. Von daher, genau, also deswegen, das war aber nicht die Frage, ne?
Ist auch egal.
Ich dachte, ich krieg diesen Bogen hin.
Nee, ach. Die ganzen Fragen kommen gerade nur, weil er noch versucht, Schauspieler zu werden.
Nee, nee.
Und gleich wird das
ist. Naja, aber also wenn du das machen möchtest, ich sage jetzt, ich tue jetzt mal so, als würdest du das machen.
Okay.
Dann würde ich dir jetzt sagen, weißt du was? Also es gibt Leute, die schneiden Demobänder. Das kostet natürlich was, aber die machen das für dich so, dass sie dir auch eine Szene geben und das aufnehmen und so weiter und so fort. Dann mach das, bereite das gut vor, guck, ob du Schauspiel, also Bücher vielleicht über Schauspiel. Vielleicht gibt es Masterclasses online, gibt es ja jetzt inzwischen von Natalie Portman und allen möglichen. Und
vielleicht bald auch von Mina Tanda.
Ja. aber guck dir das an, bereite den Text vor, nimm was auf. Guck, was es macht. Wenn du nicht zufrieden bist, mach noch eine Version. Und ich glaube, allein das gemacht zu haben, wird schon ganz viel klären für einen selbst, aber vielleicht auch, ja, will ich das? Bin ich das? Kann ich das? Ja.
Du hast davon gesprochen, dass es natürlich auch viele Kinderschauspieler gibt, die wirklich früh schon ganz viel machen, schon einen Film mitspielen. Du sagtest auch, dass es oft heißt, 2 Monate an einem Ort zu sein, dann vielleicht auch für Kinder nicht zur Schule zu gehen. Wie stehst du dazu? Also so früh, ich weiß nicht genau, wenn du sagst, mit 9, 10 wusstest du, dass du Schauspielerin werden willst. Es gibt viele Kinder, die schon irgendwie früher anfangen, wo es wahrscheinlich auch eine Entscheidung der Eltern ist. Kannst du sowas teilen?
Also ich habe ja auch angefangen mit 14, allerdings ein paar kleine Sachen in Köln. Also da habe ich auch die Schule mal vielleicht einen Tag nicht hingehen. Also ich finde es immer problematisch, wenn Eltern irgendwas durchsetzen und die Kinder in die Öffentlichkeit schieben, sei es auch nur Fotos auf Instagram und so weiter. Und insbesondere natürlich dann eine ganze Hauptrolle in einem Film zu spielen, das finde ich nicht gut.
Okay.
Und das würde ich auch als Mutter nie machen, abgesehen davon, dass ich das überhaupt nicht will. Aber wenn es der tiefste Wunsch von den Kindern ist, zu spielen, und Filme ohne Kinder wird es nie geben, also es wird immer mal Filme ohne Kinder geben, aber nie, dass Kinder nie gebraucht werden, das wird es einfach nicht geben, dann kannst du ja die Welt nicht mehr erzählen.
Ja.
Und deswegen finde ich das schon okay, dass es Kinderschauspieler gibt. Und meine Erfahrung ist, ich habe jetzt letztes Jahr einen Kinofilm gemacht mit einem ganz, ganz tollen Mädchen, Nelly Hoffmann heißt die, wird jetzt, glaube ich, im Sommer 14, die war da 12, als wir anfingen. Und die war so gut in der Schule, die war so bescheiden, so professionell, so eine super Schauspielerin. Die Eltern waren total nett, haben sich dafür freigenommen. Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie, dass sie irgendwie abhebt oder die Eltern sie dazu gezwungen, ganz im Gegenteil. Also die Eltern haben immer gesagt, wir wussten gar nicht, wie man das machen soll. Und dann war dann plötzlich diese Anzeige in der Zeitung so ungefähr.
Mhm. Ich habe auch zwei Kinder und ich weiß, wie man sich immer wieder aufteilen muss um Beruf und Kinder und alles. Gerade jetzt, wo wir sie nicht zur Kita schicken, irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Was bedeutet das für dich, wenn du länger drehst am Stück irgendwo anders?
Ja, das ist herausfordernd. Also wir hatten bisher eigentlich immer das Glück, dass wir zwei super tolle Omas hatten, die sich gekümmert haben. Und jetzt durch die Covid-Situation, ich drehe jetzt im März wieder in Köln und eigentlich war klar, ja cool, ich nehme den Kleinen mit und meine Mom passt auf und super. Und die Große besucht uns mit meinem Mann, wenn Ferien sind. Und das war es war schon ewig geplant. Und jetzt geht's halt irgendwie so nicht. Ne? Und da müssen wir schon ganz schön improvisieren, weil weil eben die Omas so einfach mal eben einsetzbar nicht sind. Und da bin ich jetzt gespannt, wie es dieses Jahr weitergeht. Also ich habe natürlich das Glück, dass mein Mann auch beim Film ist, also Regisseur ist, aber eben auch schreibt. Und das heißt, er muss jetzt nicht 2, 3 Filme, also der kann als Regisseur, kannst du glaube ich nicht 3 Filme im Jahr machen, einfach von der Zeit, aber der muss jetzt auch nicht 2 Filme machen, der kann auch die Hälfte des Jahres schreiben. Mhm. Und das hilft natürlich.
Ja.
Aber es sind erschwerte Umstände, dass mein Sohn halt noch relativ klein ist und meine Tochter schon in die Schule geht.
Ja.
Da ist man natürlich auch nochmal anders gebunden.
Das glaube ich.
Ja, also es ist ein Work in Progress, würde ich sagen.
Wahrscheinlich immer mit Kindern.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es war eigentlich, die letzten Jahre lief das super, super toll, weil wir dieses Geschenk hatten mit 2 super tollen Omas. Ja, und wir uns doch auch dann so oft, also ich bin auch nicht jemand, der back-to-back ständig arbeitet. Das kann mal vorkommen, wenn ich 2 super Projekte habe. Aber ich muss nicht alles auf Teufel komm raus machen. Ich mache die Sachen, die ich machen will, die ich gut finde.
Ja.
Aber ich glaube, ich würde schon noch mehr machen, wenn ich keine Kinder hätte.
Ja. Und wie sieht das so normalerweise aus für dich? Also klar, du hast jetzt eine andere Stellung, weil du sehr, sehr bekannt bist und wahrscheinlich für viele Rollen angefragt wirst. Aber so grundsätzlich bekommt man dann diesen Film gepitcht wie so ein Startup und die sagen, hier, da sehen wir dich gerade, dann kriegst du was zum Lesen. Oder wie genau läuft das von Tag 1, die Ansprache von denen oder auch von dir, weil du sagst, du hast davon gehört? Wie sieht das Schauspielbusiness dahin aus?
Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Manchmal ist es so, oder meistens ist es so, dass ein Caster von der Produktionsfirma, von dem Regisseur angesprochen wird und Vorschläge für die Rollen macht. Und dann fragt dieser Caster die Agenturen an. Und die Agenturen entscheiden das in Abstimmung, also eigentlich entscheiden es die Schauspieler, aber in Abstimmung mit dem Agenten. Dann gibt es manchmal Castings, wo man hingeht und manchmal wird einem die Rolle auch einfach so angeboten.
Okay.
Und dann gibt es jetzt auch einen Fall, zum Beispiel der letzte oder der nächste Film, den ich mache, da war es so, da hat die Produzentin gesagt, da wusste sie, sie möchte das von Anfang, also das ist ein Film, den sie gerne mit mir machen würde und die haben mich ganz, ganz früh ins Boot geholt.
Ja.
Und das gibt's eben auch. Ja, das würde ich sagen, sind so die 3 okay. Herangehensweise.
Also das heißt, als Schauspieler hat man eine Agentur und in der Agentur noch einen Agent oder sind das unterschiedliche?
Also kommt drauf an, meistens hat man so einen, ich sag mal, Bezugsagenten in unserer Agentur.
James Bond.
Ja, genau, meine heißt, ich nenne sie manchmal 00 Lamsi, Andrea Lambsdorff. Also bei uns ist es schon so, dass sozusagen die Chefin die Hauptagentin ist und es gibt verschiedene Strukturen. Da gibt es ganz große Agenturen, wo wirklich jeder Agent, mehr so wie das amerikanische oder britische System, jeder Agent seine zugeteilten Schauspieler hat und die dann noch Assistenten haben. Genau, wir sind eher eine kleine Agentur, was ich super finde, weil...
Sitzt sie in Berlin oder?
In München.
Okay. Mhm. Und wie ist denn das, wenn du sagst, die kommen persönlich auf dich zu, heißt es dann persönlich auf deine Agentin?
Ja, schon.
Oder ist es schon, hey, ich habe Minas Nummer im Handy abgespeichert, ich rufe die einfach direkt an oder muss man immer den offiziellen?
Also, wenn jetzt meine Agentin zuhört, man muss unbedingt den offiziellen Weg.
Ja.
Aber ja, es kommt schon manchmal vor, dass ein Regisseur mich anspricht und sagt, du, ich habe da das Buch, kann ich das mal irgendwie schicken und ist noch gar nichts, ich habe noch keinen Sender, ich habe noch gar nichts, sag mal, ich sehe dich da.
Mhm.
Oder, also meistens sind es, wenn Leute auf mich direkt zugehen, sind es die Regisseure, die ich dann eben kenne von anderen Projekten und selten auch mal ein Produzent, aber die gehen dann schon auch parallel meistens über die Agenturen, ja.
Einen Sprung noch mal ganz kurz zurück. Du hattest ja gesagt, du hast ja schon einen älteren, die Tochter, die ist schon in der Schule.
Mhm.
Und hattest du dich damals dafür bewusst entschieden? Hast gesagt, okay, ich sag's jetzt einfach mal so überspitzt, ich stecke jetzt erstmal zurück in meiner Karriere. Ich habe irgendwie schon coole Filme gehabt und so und ich habe mir irgendwie ein Standing aufgebaut, jetzt kann ich mir das leisten oder wie war das damals für dich?
Also bei meiner Tochter war es ganz verrückt, weil ich habe wahnsinnig viel vor der Schwangerschaft gedreht, was aber ich glaube, 3 Filme kamen raus, als sie schon da war. Und der eine lief dann auch auf dem Filmfest in Venedig und hatte dadurch natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit. Und deswegen war es so, also es war so, als wäre ich nie weg gewesen, sage ich mal.
Hm.
Aber ich bin schon so, dass ich trotzdem da am Anfang nicht, also ich habe auch 2 Sachen abgesagt, wo ich dachte, das wird dann einfach zu viel. Also als ich noch sehr klein war und ich wusste auch, das würde ich jetzt beim zweiten Mal, möchte ich das auch so machen und habe es jetzt auch so gemacht, aber jetzt steige ich halt wieder voll ein. Natürlich hat die Pandemie jetzt auch dafür gesorgt, dass ich sowieso mehr Zeit habe zu Hause und ich habe das aber dadurch gut annehmen können, weil das jetzt mein Sohn eben noch so klein ist. Also von daher, jetzt hat sozusagen das Leben so entschieden und beim ersten Mal war es zwar faktisch so, dass ich nicht so viel gearbeitet habe, aber es wirkte einfach nicht so. Dadurch
war, also im Vorlauf hatte es quasi.
Ja, ich hatte ordentlich geackert vorher und dann war irgendwie, kamen eben 2-3 Sachen erst danach raus.
Und ich sag mal so, wir waren ja irgendwie bei deiner Geschichte dabei, wie du dazu gekommen bist und dann hast du ja erstmal von der Schauspielschule erzählt und irgendwann warst du ja dann damit auch fertig. Und
genau. Ich wünschte, ich würde es eigentlich gern so stehen lassen.
Ja, das war ja so Theater-AG-mäßig, ne, oder so?
Genau. Ich habe richtig Theater gespielt, schon an einer Bühne, aber ich habe meine Bühnenreife erst mit Ende 20 gemacht, als ich tatsächlich Theater gespielt habe.
Eine Bühnenreife gemacht?
Ja, also dass man sozusagen die Abschlussprüfung sozusagen, aber ich habe ja nie wirklich dieses Studium gemacht. Also jeder wirklich studierte Schauspieler reißt mir jetzt hier den Kopf ab. Also von daher
Da kommt wahrscheinlich auch das Sprichwort Bühnenreife her, oder?
Wahrscheinlich. Ja, und also das heißt, ich habe Theater gespielt, ohne die klassische Ausbildung gemacht zu haben. Ich habe aber, also was ich mache seit 15 oder inzwischen 17 Jahren, ist, dass ich zum Schauspielcoaching gehe. Ich habe, bevor ich zum Schauspielcoaching gegangen bin, als Gaststudentin in Köln, da war ich nicht wirklich Gaststudentin, aber da habe ich eben auch bei Lehrern Unterricht genommen, die da in der Schauspielschule sind, dann hier in Berlin und habe eigentlich, ich würde sagen, seit ich 19 bin, fast durchgehend immer Unterricht genommen. Also es ist nicht so, dass ich nie was dafür tue, es ist so, dass ich immer was dafür tue, aber eben, ich habe keine klassische Schauspielausbildung und habe deswegen sicherlich auch ganz viele Lücken, was im Vergleich zu den Schauspielern, die diese wirklich klassische Ausbildung haben.
Da bricht viele bestimmt eine Welt zusammen, wenn sie hören, so hoch schon in der Erfolgskurve und dann trotzdem noch regelmäßig Unterricht immer daran weiterarbeiten.
Ich finde das
irre. Vieles ist, glaube ich, dieses, ich habe das jetzt erreicht, ich bin das jetzt und dann kommt eine Rolle nach der nächsten.
Also es mag für manche funktionieren, aber ich bin halt auch ein Mensch, der sich total gerne weiterbildet. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich wollte schon immer einen Workshop bei so einer bestimmten Schauspielschule machen in New York. Und wir hatten eigentlich vor, auch letztes Jahr im Frühjahr da mal hin. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich da einen Intens-Workshop, irgendwie 2 Wochen. Und das ging nicht aus bekannten Gründen. Und dann haben die jetzt alles auf online umgestellt. Und jetzt konnte ich diesen Workshop machen. Und mache jetzt nächstes Wochenende auch wieder was. Und finde das total toll. Also es ist jedes Mal kurz vorher so, ich sage, oh Gott, jetzt das ganze Wochenende bin ich bescheuert. Könnt doch einfach mal ganz entspannt. Und hinterher bin ich super happy, dass ich das gemacht habe. Ja, es macht wirklich auch Spaß.
Wir hatten vor ein paar Monaten einen deutschen Schauspieler hier, Golo Euler.
Ja, das habe ich gehört.
Und der hatte erzählt, das fand ich super witzig. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber irgendwie ein Schauspieler galt damals, vielleicht auch jetzt noch, wenn er sich für so eine Rolle vorbereitet, irgendwie 2 Stunden nach dem Drehschluss noch
zu rechnungsfähig.
Ja. Ist das so bei dir? Vor allen Dingen nach dem Film Hotelzimmer.
Ach so, hast du den gesehen? Nicht mehr, seit ich Kinder habe, weil das kannst du nicht machen. Also ich habe einen Film gespielt, der hieß Der Sohn. Da habe ich im Film meinen Sohn umgebracht, habe ihn sterben lassen. Und als ich die Szene gedreht hatte, kam ich nach Hause und das war wirklich, da war ich froh, dass meine Tochter im Bett war, da habe ich nur geheult. Normalerweise passiert mir das jetzt nicht mehr so. Ich kann schon die Rolle immer sehr gut dort lassen. Aber als ich irgendwie 2004 ganz am Anfang war und da eine Rolle gespielt habe, da kam ich da 2 Wochen gedanklich gar nicht mehr raus. Also da haben die 2 Stunden nicht gereicht.
Das ist schon creepy.
Bitte?
Das ist schon ein bisschen creepy.
Ja. Das ist auch echt creepy.
Auf dem roten Teppich, hey, und du hast ein Messer da.
Ja, naja, es war so mehr so eine innere Haltung.
Ja.
Aber ja, nee, das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Ich kann das ganz gut da am Set dann lassen.
Ich glaube, ich würde noch eine letzte Frage zum Schauspiel stellen und dann gehen wir zu den anderen beiden Herzensthemen.
Vielleicht habe ich ja noch eine.
Ihr könnt so viele Fragen dazu stellen, wie ihr wollt. Ich freue mich.
Sehr gut. Falls es vielleicht jemanden da draußen gibt, der von dir als Schauspielerin noch nicht gehört hat, weil er die Filme einfach so konsumiert, ohne zu gucken, wer das ist und was da passiert, mit welchen beiden Filmen sollte man anfangen?
Kommt drauf an, so ein bisschen welchen Geschmack, weil ich mache ja sowohl, habe schon viele Komödien gespielt, als auch eben sowas wie das Hotelzimmer oder Der Sohn. Also ich glaube, der bekannteste Film ist nach wie vor Mariam schmeckt's nicht. Der ist zwar schon 10 Jahre alt, aber irgendwie, der wird läuft jetzt auch auf Netflix und irgendwie den kennen, glaube ich, die meisten die Filme, von denen ich sage, okay, das hat, also da habe ich vielleicht mehr Facetten noch zeigen können, sind sicherlich das Hotelzimmer Der Sohn oder auch Berlin Station, wenn man was ganz anderes sehen will, weil ich da auf Englisch spiele. Frau Müller muss weg, Seitenwechsel, also das sind so Filme, wo ich sagen würde, ja, warte, was habe ich denn also, was habe ich noch gemacht?
Ich habe auf Wikipedia geguckt und die Liste ist ellenlang.
Ja, aber ich glaube schon, das sind schon so die Filme, wo ich sage, die sind so mehr oder weniger diejenigen, wo man vielleicht am meisten eine Idee davon bekommt, was ich so mache.
Ja. Was war für dich irgendwie so gedanklich, so also der Durchbruch, hört sich vielleicht doof an, aber dass du wahrgenommen wurdest, ich habe gesehen, du hast irgendwann mal so einen New Talents Award oder New Face Award oder sowas bekommen. Da habe ich mich gefragt, ist das so ein Ding, was irgendwie einstaubt in der Ambo-Wand und bringt dann eigentlich nichts? Also klar hat man ja eine schauspielerische Leistung abgeliefert, ist ja wie so ein Orden, den man angeheftet bekommt, hat man danach eine größere Wahrnehmung. Und ab wo war der Punkt, wo du auf einmal so irgendwie in krassen Produktionen Platz genommen hast?
Also ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, bei mir ist es total langsam gewachsen, weil ich meine, auch als ich Maria gemacht habe, war ich 29, also ich war jetzt nicht 19 oder so. Und
ich finde das aber optisch irgendwie nicht, also es ist kein Geschleime jetzt, aber
ich habe ja auch die Maske.
Also gut, bitte behaltet ab jetzt.
Dann saß ich unter der Maske aus, das wirst du nicht sehen. Nee, aber ich glaube, es ist bei mir wirklich so langsam gewachsen, dass ich nie das Gefühl hatte, boah, jetzt, wow. Es gibt immer mal, ach, Unterleuten habe ich auch noch gemacht, das könnte man sich vielleicht auch noch angucken. Was, das ist ein cooler Dreiteiler. Das ist so eine Romanverfilmung von Julie C. Und genau. Und es ist immer punktuell. Dann machst du einen Film und den sehen viele und dann kriegst du eine gute Rückmeldung und dann sprechen dich die Leute alle drauf an. Dann gibt's wieder aber ein Jahr später, also ein Jahr lang nicht mehr so viel. Also es ist, ich finde es sehr, sehr schwer zu definieren.
Aber dann sozusagen, also die Namen, die mir jetzt einfach, mit denen du gespielt hast, irgendwie Christian Ulm, Til Schweiger oder sowas. Christian Ulm finde ich halt mit Herr Lehmann
Christi,
ich finde ihn halt echt cool.
Toll. Ja, der ist auch einfach toll.
Aber manchmal, ich nehme den, ich weiß es total, also überhaupt gar nicht, also ich nehme ihn manchmal gar nicht so richtig als Schauspieler war, sondern eher so als Kumpel so von nebenan, der dann halt, den ich in Filmen sehe, aber ist wahrscheinlich auch ein Vollprofi, muss er ja sein.
Ja, der ist ein super Vollprofi und der ist ein ganz toller Mensch. Also Christian, auf den lasse ich nichts kommen.
Ja.
Ja.
Christian.
Ja, das weiß er. Ich schleim mich immer bei ihm so ein.
Ja.
Das kennt er schon. Es kotzt ihn, glaube ich, total an.
Meinst du ja? Genau, was ich hatte gesehen, auf Instagram hast du ein Zitat gepostet und das Jahresrückblick, glaube ich, 2020, und da meintest du irgendwie, I truly believe that life's getting better.
Ja.
Und das fand ich geil, weil ich das irgendwie auch so für mich so ein bisschen mitgenommen habe von 2020.
Mhm.
Und jetzt auch, wir bilden uns ja auch mal weiter, der Erik und ich, ab und zu, wir lesen was. Und da war es auch eher so ein Motivationsbuch und dann ging es darum, hey, denk einfach mal positiv, nimm nicht immer nur die schlechten Dinge vorweg als ein Argument für irgendwas, sondern denk positiv. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, es passt wie Arsch auf Eimer.
Ja, ich glaube, ich bin echt so eine unverbesserliche Optimistin unter allem. Und ich bin auch jemand, der sehr grübelt und sehr abwägt und manchmal zu viel überlegt. Aber unter allem ist immer irgendwo Optimismus bei mir. Und manchmal muss ich den ein bisschen suchen, aber der ist da. Und das war eben auch, und ich meine, ich liebe auch diese Zeit, ja, Jahreswechsel, Dezember dann und dann geht's in den Jahreswechsel. Mich erfüllt so ein Neuanfang immer mit wahnsinnig viel Energie. Und ich habe es natürlich auch 2020 nicht schlecht gehabt, im Sinne von, natürlich habe ich weniger gearbeitet, dadurch auch weniger Geld verdient und so weiter und so fort. Natürlich ist es blöd und auch sehr traurig, meine Familie so wenig zu sehen, also meine größere Familie. Aber ich habe zwei gesunde Kinder. Ich wir leben da zusammen glücklich, mein Mann. Und also irgendwie habe ich das Gefühl, ja, ich kann jetzt, ich habe ja auch geschrieben, don't look back in anger. Und weil ich wirklich nicht zurückblicke in Wut, nie.
Hm.
Also wirklich. Also manchmal, klar, hadert man mit manchen Dingen, aber das ist nicht so mein Ansatz.
Also was ich halt mitbekommen habe, so von der Wahrnehmung her, viele haben sich einfach nur beschwert und beschweren sich immer noch. Mhm. Und klar, es ist irgendwie alles kacke und irgendwie ist es auch doof, aber es hat auch mindestens genauso viele positive Dinge, die sich zeigen, wenn man sich das einfach vor Augen ruft. Zum Beispiel Erik, du hast zwei Kinder, die strahlen dich morgens an. Ja, wahrscheinlich sollte man an solche Momente eher verschwenden.
Ja, und uns geht's so gut. Also ich meine, wenn man das mal wirklich vergleicht mit, ich würde sagen so, 70% oder 80 oder vielleicht sogar noch mehr Prozent der sonstigen Weltbevölkerung geht's uns unfassbar gut. Und ich kann dann, also klar, es gibt Leute, die jetzt zu dieser Zeit wirklich ihren Job verloren haben, die wirklich dastehen ohne alles. Und das ist eine Tragödie. Und das, also ich finde, jeder hat das Recht, sich zu beschweren, weil jeder hat das Recht zu machen, was er will. Ich mache auch, was ich will. So.
Ach, wirklich?
Ja. Ich mache wirklich, was ich will. Aber ich glaube, dieses Beschweren auf hohem Niveau, das finde ich immer so ein bisschen oll. Also irgendwie, ich finde es wahnsinnig unsexy. Also einfach auch so als Lebenseinstellung hätte ich überhaupt keinen Bock, mich die ganze Zeit zu beschweren.
Das ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Also ich habe das letzte Mal irgendwie verglichen mit, du gehst ins Café und der Milchschaum ist nicht ganz perfekt und schon, und schon beschwert man sich, sag mal, ja, hätten sie die Milch nicht besser aufschäumen können, aber über solche banalen Dinge sich zu beschweren.
Ja, das stimmt.
Ja, aber Erik, das war ja irgendwie jetzt auch eine Steilvorlage für dich, weil...
Ne? Weil ich mich gern beschwere, meinst du?
Nein, nicht, weil du dich gern beschwerst, aber das tust du wirklich sehr, sehr gerne.
Sondern, man kann sich auch beschweren und trotzdem optimistisch sein darunter. Das geht ja auch. Aber bist du nicht.
Optimismus musst du manchmal bei Erik reinprügeln.
Okay. Das war nicht persönlich gemeint, Erik.
Alles gut. Ich bekomme hier jeden Tag mein Fett weg.
Ach so.
Okay. Das ist in Ordnung. Fettium. Wahrscheinlich. Hoffentlich.
Ja, aber dann... Ja, bitte. Mach du, Erik.
Wenn man einen Instagram-Account aufruft, hast du gleich den Link vom UNICEF darunter mit einem Projekt rund um Afghanistan. Mhm. Möchtest du darüber ein bisschen was erzählen? Weil wir haben gesehen, das fehlt noch ein kleiner Betrag.
160 Euro waren es heute Morgen.
Ja.
Den würden wir gerne beisteuern hier von Hauptstadt Podcast.
Wirklich?
Ja.
Oh.
Wir wollen den Sack gerne zumachen hier.
Das ist ja total schön. Oh, vielen Dank. Sehr gerne. Oh, das freut mich ehrlich total. Vielen, vielen Dank. Ja, also das ist eine Aktion, also vorausgeschickt, ich bin halb Afghanin, mein Vater kam aus Afghanistan, der ist leider schon verstorben und deswegen fühle ich mich natürlich mit dem Land sehr verbunden. Und die Situation der Kinder dort ist, oder überhaupt der Menschen dort, aber insbesondere der Kinder, insbesondere vielleicht noch ein bisschen mehr der Mädchen, ist wirklich ja katastrophal. Ich habe jetzt die Zahlen nicht so abrufbar im Kopf, aber ich glaube, sowas wie 3/4 der Kinder sind psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt. Der Zugang zu Schulbildung fehlt in den allermeisten Fällen. Also auch medizinische Versorgung. Es ist alles überhaupt nicht gewährleistet und wirklich aber auch zudem noch einfach die psychische und physische Bedrohung für Kinder ist dort wirklich sehr hoch. Und UNICEF engagiert sich da schon seit inzwischen 70 Jahren in Afghanistan. Und also meine Geburtsanzeige war auf einer UNICEF-Karte. Also ich bin damit irgendwie sehr verbunden schon von Anfang an. Und deswegen haben meine Schwester Simin und ich uns dafür entschieden, diese Aktion ins Leben zu rufen und freuen uns natürlich total über Unterstützung. Und Anlass war jetzt einfach, also Weihnachten, und normalerweise machen wir das immer so für uns, aber jetzt dachten wir, warum machen wir es nicht mal öffentlich, weil es gibt ja diese Kanäle, wo man vielleicht Menschen erreichen kann. Und genau.
Die dunkle Macht.
Genau, die dunkle Macht. Und genau, und eben auch ein zweiter Anlass war einfach, dass Afghanistan als gefährlichstes Land der Welt für Kinder gilt, laut einer Kinderrechtsexpertin.
Als ich das gelesen habe, Entschuldigung, da habe ich gedacht, alter Schwede, das hat man, oder habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
Genau, genau, das denke ich auch, dass man das gar nicht so auf dem Schirm hat, weil man denkt vielleicht eher an afrikanische Länder, die es auch absolut alle brauchen, dass man sie finanziell unterstützt. Aber Afghanistan ja, nimmt da leider doch nochmal eine ganz spezielle Rolle ein. Und das fand ich dann auch, also ich könnte da jetzt ins Detail gehen, aber ich belasse es jetzt lieber mal so, weil das ist dann echt schon ziemlich heftig alles, ja.
Aber eine Nachfrage, weißt du, was jetzt als nächstes da unternommen werden soll, um das, also was sind die nächsten Projekte oder aktuell große Projekte von UNICEF dort unten?
Also es gibt dieses Let Us Learn Projekt, wo einfach Kindern der Zugang zur Schulbildung ermöglicht wird, Schulen gebaut werden, auch einfach sowas wie Utensilien, die man für den Unterricht braucht, Stifte, Hefte und sowas zur Verfügung gestellt werden. Es gibt ein tolles Projekt für die medizinische Versorgung von Müttern und Säuglingen, also dass eben die Frauen gesunde Kinder auf die Welt bringen können und auch selbst die Geburt überstehen und die Kinder eben dementsprechend dann auch als Mutter weiter begleiten können. So, ja. Das sind zwei Projekte, die jetzt sehr konkret damit arbeiten. Dieses Let Us Learn Projekt ist auch insbesondere auf Mädchen zugeschnitten, dass Mädchen eben der Zugang zur Schulbildung ermöglicht wird, weil das eben, wenn überhaupt die Kinder zur Schule gehen, dann doch in den allermeisten Fällen die Jungs sind.
Ja.
Und das Wichtigste, glaube ich, einfach für das Land ist, dass dort eine Generation heranwächst, die das Land von innen heraus aufbauen kann. Und das geht nur mit Bildung. Und deswegen ist das, glaube ich, ich war mal in Nepal mit meinem Mann. Das war unsere Hochzeitsreise. Das war eine sehr schöne, ungewöhnliche Hochzeitsreise, aber da hieß es auch die ganze Zeit Bildung, Bildung, Bildung. Es ist total verständlich. Wir wollen jetzt erstmal den Hunger stillen, absolut richtig, aber um es aufzubauen, ist einfach wichtig, dass die Menschen, die später dieses Land hier, ob es regieren ist oder irgendwie, also wie soll man sagen, dieses Land
prägen,
danke, dass die so gebildet sind, dass sie eben auch in gewissen Berufen arbeiten können.
Ja. Ja. Auf Instagram habe ich gesehen, dass du relativ aktiv bist. Bist du da schon?
Findest du?
Hast du da genau hingeguckt? Wollte ich auch gerade sagen. Erik, war das jetzt mal so eine Worthülse?
Nee, also im Vergleich zu mir wirklich extrem aktiv.
Finde ich ja total gut, weil ich denke immer, ich mache viel zu wenig. Ja. Ich glaube, ich habe im neuen Jahr irgendwie so 2 Sachen gepostet oder 3.
Ja, ist ja erst einen Monat alt.
Ja, stimmt.
Aber wie lange bist du auf Instagram schon insgesamt unterwegs?
Weil, ich glaube 4 Jahre.
Okay, weil ich hätte jetzt gedacht, für eine Schauspielerin mit der Reichweite im Film und Fernsehen, dass die Followerzahlen einfach so strudeln müssten.
Ja, das ist aber tatsächlich, müsste man vergleichen mit anderen Schauspielern, bei deutschen Schauspielern leider nicht so. Okay. Also was heißt leider? Für mich persönlich macht das keinen Unterschied, aber natürlich macht es dann doch für die Reichweite der Filme oder die Werbung, die du für deine Filme machst,
ja,
schon ist es gut, viele Follower zu haben. Aber ich glaube, da bin ich relativ im Normalbereich. So, also es gibt so verschiedene Kategorien, wo man, glaube ich, Follower generiert. Und es gibt aber auch, ja, es gibt natürlich auch immer wieder die verrücktesten Sachen, wie Follower
ja
generiert werden.
Ja, das stimmt.
Und so gesehen, glaube ich, also
ich habe das als unterschwelligen Diss aufgenommen hier, Erik, von dir.
Ach so, nee.
Nina, du hast zu wenig Follower.
Nein. Nee. Es war eher dahin begründet, ich habe letztens einen Podcast oder schon ein paar Monate her gehört von Joko Winterscheid und Paul Rübke. Und da ging es auch um Instagram-Follower und da hat Joko gesagt, ich habe jetzt endlich die Millionen geknackt, aber das waren Fake-Follower, die Paul ihm gekauft hatte.
Mhm.
Und für ihn war es aber relativ realistisch, dass man mal, wenn man eine gute Show macht oder erwähnt wird, auch mal 200.000 dazukommen.
Mhm.
Und das sind so Größenordnungen, wo ich denke, das ist schon Wahnsinn. Klar sind das unterschiedliche Welten, weil regelmäßig im TV und aber deswegen dachte ich einfach, dass die Follower-Gewinnung da wesentlich leichter ist als für uns Otto-Normal-Verbraucher.
Naja, nee, also wenn ich einen Film habe, der 8 Millionen Zuschauer hat, dann kriegt man 200 Follower mehr. Also, okay. Das ist wirklich so. Und da bin ich nicht alleine. Also von daher, ich nehme das überhaupt nicht persönlich. Ich finde es manchmal auch ein Phänomen irgendwo, ja, wenn man so die Zahlen vergleicht mit eben mehrere Millionen und dann andererseits kann ich es auch irgendwie verstehen, weil die Leute, glaube ich, das dann in dem Film lassen. Und diese Show begleitet einen ja. Das ist ja nicht die einzige Show. Ja, man geht ja mit Joko weiter, ja, in verschiedene Shows. Und
ja,
mit mir geht man in dem Sinne nicht weiter, sondern ich verändere mich immer und bin immer eine andere Rolle. Und ich, ich glaube, bin auch nicht so gut das jetzt zu analysieren, aber ich verstehe, was du meinst.
Ja. Und es steht wahrscheinlich auch nicht, also seine Show heißt halt wie er.
Mhm.
Und der Film spricht ja nicht über dich, sondern höchstwahrscheinlich.
Genau, der Film spricht seine eigene Sprache, ja, und ich bin da im Prinzip nur das Medium und ich sag nicht, das ist jetzt die Mina-Show.
Mhm.
Das war
noch
eine
nicht
lustige Vorstellung.
Weil ich finde das halt krass, so, ich habe das letzte Mal bei Fußballern gehört, da wird auch so das Jahresgehalt auch so ein bisschen, ein bisschen nicht abhängig unbedingt von den Followern gemacht, aber Werbepartner, also die kriegen einfach durch ihre Social-Media-Präsenz nochmal andere Gagen oder andere Bonis.
Mhm.
Und es wird wahrscheinlich im Schauspiel auch nicht anders sein, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube, du hast halt natürlich als Schauspieler dann immer noch so diese andere Medienpräsenz. Also ob ich jetzt bei euch sitze oder im, was weiß ich, im Süddeutschen Magazin oder in der Gala irgendwie ein Bericht entsteht, gemacht wird mit mir. Das ist natürlich etwas, was ich jetzt, wenn ich nur auf Instagram unterwegs bin, nicht habe. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen so eine Mischkalko. Also das ist mein Gefühl.
Hast du denn das Gefühl, dass es jetzt in Zeiten von Corona, dass du irgendwie andere Wege gesucht hast, weil nicht mehr so viel produzieren konntest, dass du nochmal woanders irgendwie mehr Präsenz gezeigt hast? Oder war es so, dass du vielleicht so eine Formate wie ein Podcast, wäre das was gewesen, was du vielleicht vorher gar nicht so in Betracht gezogen hättest?
Ah doch, ich finde Podcasts super cool. Also ich höre selbst Podcasts. Von daher, nee, das hätte ich schon immer in Betracht gezogen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist nicht so, dass ich mehr Zeit hätte, dadurch, dass ich jetzt Homeschooling mache. Und
ja, okay,
ich mache auch noch andere Projekte. Und ich hatte jetzt zum Beispiel die Vorbereitung für den Film, Online-Leseproben und so weiter. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt denke, was mache ich mit meiner Zeit? Von daher bin ich nicht in die Öffentlichkeit mit was Neuem gegangen. Es brodelt was bei mir zu Hause, aber darüber rede ich noch nicht.
Okay, das ist in Ordnung.
Aber ich muss trotzdem kurz nachhaken. Wer ist denn bei dir auf der Podcast-Liste?
Wer ist auf meiner Podcast? Ich höre meistens tatsächlich amerikanische Podcasts.
Ja, das ist in Ordnung.
Ich weiß nicht, ob ihr Lacey Phillips kennt. Das habe ich jetzt in Sakara Podcast und sowas. Also eher, ich muss sagen, Podcasts höre ich total eher in Richtung Wellnessindustrie.
Okay. Wellnessindustrie?
Ja. Also es ist echt so ein bisschen mein Steckenpferd, diese ganze Gesundheitsnummern und sowas. Das macht mir, also das höre ich dann total gerne, weil da erfahre ich wirklich Dinge, die, also ich gerne erfahren möchte und die ich aber nicht
weiß. Also wie du deinen Körper, quasi deinen Körper auf Vordermann hältst oder was?
Ja, genau, also auch Ernährung oder sowas. Und sowas finde ich super spannend. Also von daher geht's mehr in die Richtung bei mir.
Verlinken wir trotzdem nochmal in den Shownotes ein paar. Einfach nur, dass man mal eine Idee davon bekommt und mal reinhören kann.
Okay, cool.
Was meinst du, was dich als Schauspielerin ausmacht? Um mal einen kurzen Quantensprung zurück zu deinem Herzen, zu deinem Herzensangelegenheit zu packen.
Ja, das kann ich dir leider nicht sagen.
Ja.
Da bin ich zu sehr in meinem Selbst. wie soll ich sagen? Also ich hab nicht so eine Marketingstrategie, was mich angeht. Wahrscheinlich sollte ich das machen, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch was ist, was ich total spannend, faszinierend finde, aber was in Deutschland nicht wirklich, also ich glaube, es sind ein paar Leute, bei denen passiert das so, weil die mit so was sehr Prägnanten an die Öffentlichkeit gehen. Und vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die das so wirklich planen, aber also die Schauspieler, die ich kenne, sagen jetzt nicht so, das ist mein Unique Selling Point. Bei mir ist es so, dass ich schauspielerisch halt gerne mich ausprobiere in verschiedensten Genren, in verschiedensten Rollen. Und von daher glaube ich, dass ich deswegen das mir auch schwerfällt, so zu definieren.
Okay.
Aber vielleicht weißt du das, würde mich wirklich interessieren.
Nee, also eigentlich war vielleicht auch zu, also dieser USP war vielleicht das komplett falsche Wort. Eigentlich wollte ich nur fragen, was denkst du, was dich als Schauspielerin einfach ausmacht, was du, also dein Lächeln gut findest.
Ich glaube, es ändert sich stetig. Also ich glaube, ich spiele da eine Rolle und dann spielt man nochmal eine ähnliche Rolle und irgendwie geht man dann zum Casting ein halbes Jahr später und spielt komplett anders. Also ich glaube, es ist eher sowas, was man vielleicht momentan mal hat, dass irgendwie so eine Art, also so jetzt spiele ich die eiskalte, distanzierte Managerin. Das kann gut eiskalt distanziert spielen, dann spiele ich aber ein Jahr später wieder die völlig überforderte Kreative. Und deswegen kann ich das leider nicht so sagen.
Ja.
Aber ich finde es total spannend, mir die Frage zu stellen.
Ja, schreiben wir mal auf.
Ja,
machen wir mal. Schickst du dir?
Ja. Mach mal.
guckst du dir deine Filme auch selber an?
Einmal ja, einmal.
Bei der Premiere dann oder bevor sie?
Ja, das ist immer, dann sitzt du da mit, weiß ich nicht, 400 anderen Leuten. Das ist nicht so.
War das, dass einer anfängt zu klatschen?
Ja, oder, das ist wirklich, das liebe ich nicht.
Okay.
Aber nur einmal.
Weil du dann, wie
und
so,
dann
wie,
ist gut.
Weil du dann so wie so auf dem Prüfstand stehst. So.
Ich mache ja als Schauspielerin etwas, was vor allem durch das Medium funktioniert. Ich aber das Medium ja überhaupt nicht kontrollieren kann. Und das ist genau wie seine eigene Stimme hören. Du denkst, okay, ich weiß, wie ich das ausdrücke. Oh, jetzt mache ich meine Stimme mal ganz tief. Das ist genau wie das klingt. Das klingt super. Dann hörst du das und denkst, fuck! Und das ist, ich habe mich daran gewöhnt jetzt beim Film, aber manchmal ist es schon überraschend. Ich denke, krass, da dachte ich, das war die Szene, die finde ich gar nicht so gut. Zum Beispiel. Oder oh, die Figur ist viel härter, als ich sie empfunden habe. Und darüber muss ich dann erstmal kurz hinwegkommen. Aber inzwischen ist auch das besser. Ich denke mal, just a movie dann auch im schlimmsten Fall.
Ich stelle mir das gerade so vor, dass ich mal vor, dein Lieblingsfilm wäre Maria im Schmecksicht, den du dir 10-mal im Jahr anguckst. Und
oh
dich,
Gott, no! Also ich liebe Maria im Schmecksicht, aber ich bin echt nicht jemand, der sich jetzt so da selbst feiert im Sinne von, boah, guck dir das an und wie ich da meine Haare.
Mit 29.
Und meine Figur. Ja gut, das denke ich manchmal schon. Mensch, dann. Aber nein, Scherz. Also nee, das mache ich nicht.
Und wenn du sagst, du gehst zum Casting, gab es denn auch in der Vergangenheit Rollen, wo du gesagt hast, da wäre ich wirklich gerne gewesen, da hätte ich mich gesehen in der Rolle perfekt. Und dann kam dann doch die Absage?
Jo. Das gibt's schon. Also,
Zahlen, Daten, Fakten, bitte.
Nee. Das kann ich nicht machen. Da will ich mich selbst diskreditieren mit. Nee, also klar gibt es ab und zu mal, dass man denkt, aber das war doch meine Rolle. Aber so oft ist es eigentlich nicht. Es hat dann schon meistens Sinn, warum man eine Rolle bekommt oder warum nicht.
Ja.
Und ja, es hat manchmal auch einfach mit guten Nerven zu tun, ne? Wenn du zum Casting gehst und merkst, scheiße, ich weiß, ich kann das besser, aber ich krieg's gerade irgendwie nicht auf die Reihe. Oder du ziehst es so durch.
Und so ein Casting sieht dann aus, da sitzen ein paar Leute am Tisch und du musst jetzt einfach diese Rolle spielen oder ziehst du das
über? Nee, jetzt nicht wie DSDS. Also es ist eher so, dass du meistens den Regisseur da hast und jemand, der die Kamera hat, und dann geht die Casterin oder der Caster ab und zu mal rein oder raus oder auch nicht.
Ja.
Und hast einen Anspielpartner oder eben jemand, der nicht wirklich Schauspieler ist, spielt dich an, aber das ist eigentlich eher selten.
Okay.
Genau, also es sind in der Regel zwei, also wenn du jetzt die Kamera wegdenkst, zwei Leute im Raum meistens.
Und wie viel Zeit hat man dann, sich zu präsentieren?
Naja, es kommt drauf an. Also ich denke, meistens ist schon so eine, mal ist nur eine Stunde. Ich habe aber auch schon Castings von 3-4 Stunden gehabt. Ja,
okay.
Manchmal wird man dann auch in verschiedenen Konstellationen gecastet und so. Ja, das also, genau. Und dann du kriegst halt einen Text vorher, den du vorbereitest. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich für England oder für amerikanische Sachen aufnehme, ist es alles Self-Tape-Audition erstmal, weil ich bin ja nicht vor Ort.
Mhm.
Und es ist da sowieso gang und gäbe, dass du dich selbst aufnimmst. Und das dauert dann schon gerne mal einen ganzen Tag. Weil dann merkst du so, genau das, was ich gesagt habe, aber das habe ich ganz anders empfunden.
Mhm.
Oh Gott, wie wirkt das denn? Und du hast natürlich auch kein direktes Gegenüber, kein Korrektiv, kein Regisseur, der sagt, nee, mach mal so.
Ja.
Also das ist dann eine andere Art Casting, aber das gibt's halt auch.
Und weil man mit dem Endprodukt eher zufrieden ist, bevor man das wegschickt, stelle ich mir gerade vor, dass es leichter ist, sowas selbst aufzunehmen, oder ganz im Gegenteil?
Also die meisten Schauspieler sagen, es ist schwerer.
Okay.
Ich find's einfach so zeitintensiv und das ist manchmal echt schwer und dann kannst du die Kamera machen? Nee, ich muss da und dahin. Oh Gott, wer macht die Kamera? Wer spricht mir ein?
Mhm.
Also das finde ich eigentlich so das Schwierigste, das Organisatorische und der Zeitfaktor.
Okay.
Ja. Ich stelle mir mal vor, auch so vor so einem Podcast, also ein Podcast ist ein ganz intensives Medium, und wenn da jetzt einer von unseren Hörern dabei ist, der vielleicht der krasseste Regisseur ist, mit dem du noch nie zusammengearbeitet hast, gibt es irgendwelche Rollen, die du nochmal, also die dir ja quasi, die du noch mal gerne gespielt hättest? Also irgendwie so eine Traumrolle, gibt es sowas?
Also ich würde schon gern irgendwas mal mit Ballett machen, aber als wirklich aktive Tänzerin bin ich jetzt zu alt. Also irgendwas anderes mit Ballett fände ich cool. Und ansonsten...
Wir können ja machen Schwarzer Schwan.
Ja.
Das wäre gut, oder?
Ja, ich glaube, da müsste ich erstmal ein halbes Jahr ins Trainingscamp mindestens. Aber ich bin nicht mehr wirklich in Form, was Tanzen angeht, weil das ist so krass, was der Körper, also das ist ja, du gehst anders, deine Muskeln, also das, der ganze Körper, das könnte ich niemals mehr gut tanzen. Aber für einen Film faken bräuchte ich trotzdem ein Jahr-Training, glaube ich. Genau, nein, und sonst, ich bin jemand, der total gerne Risiken eingeht, auch was Rollen angeht. Also ich habe jetzt als letztes so ein polnisch-amerikanische Co-Pro gemacht und die war ziemlich verrückt und sowas mag ich einfach, dass ich herausgefordert werde. Das gefällt mir.
Okay, also alle Regisseure da draußen, die noch nicht mit dir zusammengearbeitet haben. Ja, ihr wisst Bescheid. Erik, gibt es noch eine Frage, die dir unbeantwortet geblieben ist?
Nee, ich glaube, wir haben ein ziemlich gutes Bild bekommen. War echt spannend, hat Spaß gemacht.
Was ja noch immer so unsere Abschlussfrage ist, wem würdest du dir als nächstes bei uns auf dem Hauptstadt-Podcast-Thron wünschen?
Meine Freundin Lisa Maria Potter.
Hallo, Lisa Maria. Freut mich, dass du unser nächster Gast bist. Ja, gut, was macht die?
Die ist Schauspielerin.
Okay.
Und die ist großartig.
Ja.
Und sie ist auch tatsächlich die Patentante meiner Tochter und ist aber wirklich eine, ihr kennt die bestimmt, ich zeige euch gleich mal ein Bild.
Bestimmt.
Also 100 pro, und die ist ganz, ganz toll.
Okay, dann Mina, vielen Dank, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, dass du die Kühe nicht umgeschubst hast beim Verwalter. ja, wir sehen uns auf der Leinwand.
Wir sehen uns auf der Leinwand und vielen Dank für die Einladung. Es war schön bei euch.
Tschüss.
Danke.
Tschüss. Gerne.
Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.